Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Hallo.
Magst du mir deinen Namen verraten? Oder also deinen Vornamen zumindest? Oder meinst du, der bringt mich schon auf irgendeine Spur, was dich angeht?
Das weiß ich nicht. Kommt ein bisschen drauf an, in welchen Themengebieten du dich so bewegst. Aber ich traue mich einfach mal. Ich heiße Mona.
Mona. Okay, mit Mona alleine kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber es freut mich, dich kennenzulernen, Mona. Ich bin Sebastian. Hi.
Und ist ja vielleicht auch spannend fürs Gespräch. Wäre jetzt auch schade, wenn du es sofort wüsstest.
Das stimmt allerdings. Dann wäre der Spannungsbogen auf jeden Fall irgendwie im Keller. Aber damit ich zumindest eine kleine Chance habe, weil es wird wahrscheinlich viele Monas auf dieser Welt geben, die viele verschiedene Dinge tun, gibt's so drei Rategeräusche aus der Redaktion, auch in deinem Falle, die irgendwie was mit dir zu tun haben. Und das hier ist das erste.
Home ist, wer behaart ist. Die Heimat, das Zuhause ist da, wo das Herz ist.
Das ist eigentlich wesentlich mehr ein Gefühl und ja, etwas, wo ich nicht nur sagen würde positiv, sondern eher wohlig.
Ich sage immer, Bayern ist meine Heimat, Deutschland mein Vaterland und Europa meine Zukunft.
Vielleicht kann man Heimat mit Liebe vergleichen. Ist auch im gewissen Sinne eine Gefühlsdeutung.
Heimat, aha, okay. Mhm. Home is where my heart is und so, ja. Wo bist du denn zu Hause? Mhm.
An verschiedenen Orten auf dieser Welt. Also aktuell sitze ich in Köln. Das ist mein Zuhause geworden.
Mhm.
Ich bin aber auch im Ruhrgebiet zu Hause.
Mhm.
Und, also im Norden des Ruhrgebiets und auch im Norden von Marokko.
Aha, okay. Das heißt, Heimat ist für dich auch ein flexibler Begriff.
Heimat ist für mich ein flexibler Begriff, beziehungsweise es ist ein Begriff, den ich sogar eher vermeide. Also ich bevorzuge tatsächlich zu Hause, weil das Gefühl, was ich habe mit den Orten, an denen ich mich zu Hause fühle, nicht so ganz trifft.
Mhm.
Und zu Hause ist, ich glaube, das ist auch, das haben wir auch gerade so ein bisschen gehört, für viele so die Definition ja auch immer verbunden mit Menschen. Also home is where the heart is, ist ja, ne, wo mein Herz ist. Da sind auch Menschen, die ich liebe, die ich mag. Deswegen ist zu Hause oder Heimat, wenn man so will, für mich auf jeden Fall flexibel, aber hängt viel mehr an Gefühlen und an Menschen als an konkreten Orten. Aber natürlich verbindet man mit Orten dann auch wiederum Gefühle und Menschen. Also hängt das alles irgendwie zusammen mit diesem Begriff.
Spielt dieses Zuhause oder Zuhause sein oder nach Hause kommen in deinem Leben eine besondere Rolle? Also ich versuche jetzt herauszufinden, ob das möglicherweise auch irgendwas mit dem zu tun hat, worüber wir im Zweifel sprechen. Jetzt hast du gerade schon Marokko angesprochen, das heißt, du hast möglicherweise Wurzeln daher. Mhm. Das heißt, das ist jetzt keine wahnsinnige Besonderheit, aber zumindest mehr als ein Zuhause, oder?
Genau, also mein Papa kommt aus Marokko und dieses Land ist für mich ganz lange ein Urlaubsland plus gewesen, sage ich mal. Also ich bin in Deutschland geboren, eben in Mal, in der Grimme-Stadt Mal. Und wir sind dann wirklich so klassischerweise, das kennen, glaube ich, auch viele Menschen, die zwei Zuhauses oder Heimaten haben, sind klassisch immer dann in den Ferien nach Marokko gefahren, um meine Großeltern zu besuchen.
Mhm.
Und 2020 in besagtem Corona-Jahr, habe ich dann, wobei es gar nicht mit Corona zusammenhing, aber dann glücklich, unglücklicherweise irgendwie in dieses Jahr gefallen ist, habe ich mich an ein Buchprojekt gesetzt und habe mich ein komplettes Jahr wirklich hochintensiv mit Marokko und Heimat und der Frage, was das eigentlich mit einer Person macht, in zwei Kulturen groß zu werden, beschäftigt und habe dann 21 im Oktober mein erstes Buch veröffentlicht, in dem es um Marokko geht und meinen Vater und so eben all diese großen Fragen rund um Herkunft und Identität.
Dann habe ich tatsächlich auch eine Idee, wer du sein könntest. Vielleicht bevor ich diese Idee manifestiere, und wir haben hier sogar noch zwei Rategeräusche, hat dein Leben über dieses erste Buchprojekt hinaus auch vorher schon mit Büchern zu tun gehabt?
Absolut, ja. Sehr viel. Aber auch, also ganz früher eher einfach im Sinne von, oh, ich lese gern und ich war so ein Kind, das immer in jede Buchhandlung reingerannt ist und erst wieder rausgekommen ist, als irgendwer mich am Arm gepackt hat und da wieder rausgeschliffen hat. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen den Bezug zu Büchern verloren, bis es dann beruflich mich wieder auf die Bahn gebracht hat und ich so meine Liebe zu Büchern wiederentdeckt habe, neu entdeckt habe. Und seitdem ist das tatsächlich ein ganz großer Teil meiner Arbeit.
Ich glaube weiterhin zu wissen, wer du bist. Hier ist noch der Ton, können Sie jetzt auch hintereinander wegspielen. Mal gucken, was noch kommt. Ja, vielleicht liege ich auch total falsch.
Ja. Ja, gucken wir mal.
Zwischen Mittelmeer und Atlantik liegt ein Land voller Wunder, Vielfalt und Überraschungen.
Das Ruhrgebiet, nördlich von Düsseldorf, mit seinen vielen Zechen und riesigen Hochöfen, ist ein äußerst dicht besiedelter Ballungsraum und eine der größten Industrieregionen Europas.
Ja, gut, das bestätigt schon mal auf jeden Fall.
Haben wir alle schon
vorweggenommen. Genau, bestätigt schon alles das, was wir im Gespräch gerade schon erarbeitet haben. Würde ich sagen, nehmen wir den dritten noch mit.
Ja.
Zu den Dingen, für die ich mich in Deutschland schäme, gehört neben Menschen mit Reichsadlern auf der Brust auf jeden Fall auch das, was man bekommt, wenn man im Café einen frischen Pfefferminztee bestellt. 4 Zweige Minze in einem hübschen Glas mit heißem Wasser für 3,50 Euro. Da freut man sich über jedes Scheibchen Ingwer, das eventuell auf dem Grund schwimmt. Was ist das denn? Fragte mein Vater entgeistert, als wir vor Jahren mal zusammen in einem Café in Köln saßen und die Kellnerin das dampfende Wasser mit den grünen Zweigen vor mir auf den Tisch stellte.
So, ich habe ja beruflich mit Stimmen zu tun und glaube auch deine Stimme zu kennen und deswegen jetzt mit den Büchern und so weiter, hatte ich so das Gefühl, ich glaube, ich weiß, wer du bist und ich versuche es jetzt mal, ob ich richtig liege. Du bist Mona Amesyan, habe ich das richtig ausgesprochen?
Amesyan, richtig, die bin ich.
Die bist du?
Das ging schnell, ja.
Und tatsächlich, also erstens, weil ich deine Stimme tatsächlich bemerkenswert finde, also die ist mir im Ohr geblieben und zweitens, weil wir eine Weile den gleichen Arbeitgeber hatten, nämlich 1Live, da machst du eine Büchersendung, auch mittlerweile, also immer noch, glaube ich, ne?
Ja, immer noch.
Ja, immer noch,
sonntags.
Genau.
Auch mein Tag ist der Sonntag.
Ja, schön. Und ich glaube, wir sind uns tatsächlich auch schon mal über den Weg gelaufen, aber das auch nur so irgendwie am Rande. Freut mich, dich kennenzulernen, sage ich jetzt mal, weil so richtig kennengelernt haben wir uns bisher nicht. Und freut mich auch, dass du, das wusste ich nämlich nicht, dann auch selber dich jetzt mal ans Schreiben begeben hast.
Ja.
Ziemlich spannend.
Freut mich auch total. Ich habe nämlich auch vorher, um das noch kurz aufzuklären, ich habe auch überlegt, wo wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind, aber ich würde es auch jetzt mal als das echte Kennenlernen hier zählen.
Und jetzt hast du ja auch gerade schon so ein bisschen was über quasi das Thema erzählt, was dich dann in deinem Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch beschäftigt hat. Also die Spannbreite zwischen dem Ruhrgebiet und Marokko. Gibt es da eigentlich irgendwie Andockpunkte? Also gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten oder sind das zwei Enden einer langen Gerade oder so?
Ich werde das tatsächlich total oft gefragt und war auf diese Frage, als ich das Buch geschrieben habe, überhaupt nicht vorbereitet, weil es für mich gar nicht so sehr um den örtlichen Vergleich dieser zwei doch schon ziemlich unterschiedlichen Orte geht in diesem Buch, sondern für mich geht es eher ganz losgelöst davon um diese Frage, was macht das mit einem, wenn zwei Orte, bei mir sind es eben nur mal diese beiden, aber eigentlich ist es egal welche, in einem Leben sich so vereinen. Deswegen antworte ich darauf immer, die Gemeinsamkeit in diesem Fall bin ich, weil beides so in mir zusammenkommt. Und natürlich kann man auch darüber hinaus noch Gemeinsamkeiten finden. Aber ich wollte da jetzt gar nicht so reiseführermäßig geografische Gemeinsamkeiten des Ruhrgebiets und Marokkos evaluieren, sondern es ging mir eher wirklich darum zu schauen, was macht das mit einer Person? Was macht das mit mir? Und was können da vielleicht andere Menschen draus ziehen, aus den Gedanken, die ich habe dazu? Und zwar nicht nur diejenigen, die auch zwei Kulturen in einer Familie vereinen, sondern auch diejenigen, die das eben nicht haben, und aber natürlich trotzdem Menschen in ihrem Umfeld kennen zum Beispiel, bei denen das so ist.
Ich habe es auch gefragt, um mir ein bisschen einfacher ein Bild zu machen zu können von Marokko, weil ich habe keins, was auch daran liegt, dass ich in dem Land noch nicht gewesen bin, noch in keinem nordafrikanischen Land gewesen bin. Vielleicht kannst du uns das, auch wenn es, ich habe verstanden, es geht um was anderes, aber vielleicht kannst du mir so ein bisschen näher bringen, was dieses andere Zuhause so für dich ist, wie es da so ist, wie es sich für dich anfühlt.
Ja, also was mich an Marokko so fasziniert, ist, dass das ein Land ist, was voller Kontraste steckt. Also wenn man überlegt, man steigt hier in den Flieger, man fliegt nach Fes, das ist die Stadt, in der mein Vater geboren ist und aufgewachsen ist und wo immer noch Basidis Dach steht, also das Buch heißt Auf Basidis Dach und das ist im Prinzip, das Dach ist in Fes, die Dachterrasse vom Haus meiner Großeltern. Wenn man dahin fliegt, fliegt man so lang wie nach Mallorca und zwischen Europa und Marokko liegen gerade mal, ich glaube, 12 oder 14 Kilometer Wasser, also es ist wirklich sehr, sehr nah. Ja. Man kann aber eine Marokko-Reise so gestalten, dass man einen richtig harten Kulturschock erlebt. Man kann aber auch das moderne Marokko bereisen, die großen Städte, Casablanca, Rabat, auch Fes in Teilen. Da gibt's Malls, da gibt's riesen McDonalds, da gibt's Einkaufsstraßen und so weiter. Es gibt aber eben auch zum Beispiel in Fes so ganz altgebliebene, traditionelle Innenstädte, so Medinas, die, ne, so dieses klassische Wort von Bazar, was man dann so im Kopf hat, aber wirklich jetzt nicht touristisch aufgezogen, sondern traditionell erhalten mit ganz viel Handwerkskunst, vor allem in Fes. Und also es fühlt sich so an, als wäre die Zeit so stehen geblieben an manchen Orten. Und das finde ich so faszinierend. Und diese Kontraste finden sich eigentlich in allem. Also man hat landschaftlich Berge. Ich war schon in einem Skigebiet in Marokko. Man hat aber natürlich auch Unmengen an wunderschönen Küstenstädten. Und das Essen ist Hammer. Die Menschen haben so eine Gastfreundschaft, die ich noch nirgendwo erlebt habe sonst. Also jetzt nicht nur, weil ich da so ein bisschen biased bin, was Marokko angeht, sondern auch tatsächlich einfach, offensichtlich, und da stehe ich auch zu, aber diese Gastfreundschaft der Menschen da ist einfach nicht zu vergleichen mit allem, was wir hier in Deutschland kennen, meiner Meinung nach. Also es ist ein Land, das, also was ich dir damit sagen will, reiß da mal hin.
Das ist, glaube ich, angekommen, ja. Und ich meine, Gastfreundschaft in Deutschland, naja, mein Gott, ne? Aber gut.
Gibt es, ist nicht so kulturell verankert. Also natürlich gibt es wahnsinnig gastfreundliche Menschen in Deutschland, aber was mich eben so fasziniert ist, wenn so etwas als eine Art DNA in ganz, ganz, ganz weiten Teilen einer Kultur verankert ist. Und das ist in Marokko definitiv der Fall. Und das liebe ich sehr, weil das ein sehr menschlicher Umgang ist mit Fremden auch und Gästen zu Hause und so. Das kennen wir hier so nicht.
Bist du denn jetzt einen längeren Zeitraum dann auch da gewesen für das Buchprojekt? Oder hast du mal länger in Marokko gelebt? Oder ist das für dich immer so ein Eintauchen in eine andere Welt für so einen Augenblick oder mal einen längeren Augenblick?
Ich bin mit 16 für ein Jahr nach Marokko gegangen. Da war ich für ein Jahr in Agadir. Und also ganz relativ weit weg von meiner Familie im Süden von Marokko und bin da zur Schule gegangen und habe da so nochmal eine ganz andere Seite von Marokko auch kennengelernt. Also ich war da in einer sehr reichen, wohlhabenden Gastfamilie und meine Familie ist, würde ich sagen, so, ja, Mittelstand, vielleicht sogar unterer. Ich weiß, kann das nie so gut einschätzen, aber auf jeden Fall keine reiche Familie. Das ist damit reingeflossen. Und dann hatte ich natürlich vor fürs Schreiben, ich habe mir das sehr romantisch vorgestellt, einen Monat hier aus allem raus zu sein und dann da irgendwo am Strand in einem Apartment zu sitzen und bestenfalls mit einer Schreibmaschine dieses Buch zu schreiben. Und dann kam dieses Virus, was uns allen so ein bisschen reingeknallt ist. Und das war ganz absurd, weil ich dann in diesem Jahr, in dem ich das Buch geschrieben habe, mich so viel mit Marokko beschäftigt habe wie noch nie in meinem Leben, also so nah dran war wie noch nie in meinem Leben und gleichzeitig aber physisch so weit weg wie noch nie, weil ich noch nie ein Jahr nicht da war. Und das war das erste, in dem ich dann dieses Buch geschrieben habe und war aber zum Glück, ich weiß nicht, 40, 50 Mal schon in meinem Leben da. Also ich konnte sehr gut aus Erinnerungen zehren und hatte zum Glück Teile der Reise mit meinem Vater, die ich da beschreibe, auch schon im Vorfeld gemacht und konnte andere dann nachholen. Und also so, es war ein bisschen anders, als ich es mir gewünscht hatte, aber es war trotzdem ein ganz tolles Jahr, was mich meinem Vater und unserem gemeinsamen Land irgendwie total näher gebracht hat. Also auch persönlich, selbst wenn es jetzt nicht veröffentlicht worden wäre, wenn der Kiwi-Verlag zum Schluss gesagt hätte, stopp, wir möchten doch nicht, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, ein verschwendetes Jahr, sondern das war schon voll viel wert für mich. Ja.
Bevor wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, was du so im Buch noch weiter skizzierst, also Reise mit deinem Vater, das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz, ganz spannend, also gerade sowieso, wenn man mit Erwachsenen, also als Erwachsene mit Eltern verreist, finde ich immer sehr spannend und dann noch in quasi ein Teil Heimat. Aber wo ich gerade hängen geblieben bin, ist mit 16 in ein anderes Land zu gehen, ohne den Rückhalt der Familie, also ne, klassisch Austausch. War das klar für dich, dass du das machen willst, und war dann klar für dich, dass es Marokko sein sollte, weil es halt irgendwie so, warst du da auch so ein bisschen noch nach der Suche nach irgendwas, ne, wenn es um das Thema Herkunft oder Zuhause geht?
Also es war für mich total klar, dass ich das machen möchte, also ein Jahr wegzugehen, weil ich hatte das Glück, dass ich der letzte Abi-Jahrgang war, der noch 13 Jahre hatte bis zum Abi. Also ich hatte noch eine klassische 11. Klasse und die war ja immer so dieses typische ab nach Amerika, Costa Rica, whatever. Und genau das war eigentlich auch mein Plan, bis dann mein Papa irgendwann gesagt hat, so hey, ich lass dich auch nach Amerika und Costa Rica, wenn du das möchtest, aber hast du mal drüber nachgedacht, vielleicht Marokko zu machen? Weil wenn du jetzt schon so ein Jahr hast und es ist ja auch dein Zuhause und irgendwie vielleicht bringt dich das nochmal näher. Und er hat das sehr, sehr schlau verpackt. Der Hintergrund davon war, glaube ich, rückblickend vor allem der, dass Marokko ihm sehr viel bekannter ist. Er da an jeder Stelle irgendwen hätte, der mich aus brenzligen Situationen retten könnte und es einfach sehr viel näher ist als Costa Rica. Aber hey, er hat es sehr gut verkauft, ohne mir Druck zu machen. Also ich glaube, sonst blockiert man eher mit 16, wenn der Vater sagt, ich will aber, dass du jetzt da nach Marokko. Sondern es war schon smart.
Richtig.
Und ja, und dann bin ich dahin und habe es auch wirklich überhaupt nicht bereut, weil ja, weil man natürlich so ein Land erst kennenlernt, wenn man da auch eine Zeit lang wirklich im Alltag lebt, auch wenn es ein sehr anderer Alltag war als der, den ich mir am Anfang vorgestellt hatte, dadurch, dass ich da eben so ein bisschen in die High Society von Agadir reingeraten bin und dann da auch auf einer, ja, vielleicht auf der renommiertesten Privatschule war und da viele Mitschülerinnen und Mitschüler Chauffeure hatten. Und also es war so wirklich…
Ach krass, also eine ganz andere Welt kennengelernt. So,
ne? Ganz andere Welt. Ne? Also die Schere zwischen Arm und Reich in Marokko ist sehr groß und ich konnte mir da nie was drunter vorstellen, weil man, wenn dann überhaupt eher mit der ärmeren Hälfte Kontakt hat, wenn man so durch die Straßen fährt und ne, es gibt, ich würde es nicht Slums nennen, aber es gibt halt so Bidonville, das sind so Vorstädte, so sehr arme Hüttensiedlungen, die sieht man halt mal häufiger, man sieht auch mal Villen, aber in diese Welt der wirklich sehr reichen Leute kommt man halt schwerer rein und dann war ich da auf einmal drin und habe da natürlich auch sehr viel gelernt für mein Leben, nämlich zum Beispiel, dass Geld nicht alles ist. Das habe ich wirklich da mit 16 gelernt, weil da auch nicht immer alles nur rosig war hinter der Fassade so.
Sprichst du Arabisch oder Französisch spielt auch eine Rolle, ne?
Genau, also ich bin zweisprachig aufgewachsen mit Französisch und Deutsch. Also mein Papa hat mit uns als, mein Bruder und mir als Kinder nur Französisch gesprochen. Ich glaube, es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, dass er auch Deutsch spricht, weil bei uns zu Hause die Regel war, sobald er das Haus betritt, reden alle Französisch. Und als Kind fragst du dich ja auch nie, wie so ein Mensch klarkommt im Leben in Deutschland, wenn er offensichtlich in meinem Kopf nur Französisch spricht, aber total. Also der war da sehr konsequent, deswegen hat er uns Französisch mitgegeben und hat mir dann aber, als er so gemerkt hat, ich habe früh, ich war selten so interessiert an so naturwissenschaftlichen Themen, aber immer an Sprache. Und dann hat er ganz früh das genutzt, um mir das arabische Alphabet beizubringen, eigentlich parallel zum Deutschen in der ersten Klasse so oder so mit 5, 6 Jahren, mit so Bausteinen, wo die Buchstaben drauf waren. Und dann, es ist ja in der arabischen Schrift so ein bisschen komplizierter, weil es jeden Buchstaben im Prinzip dreimal gibt. Du schreibst ein A oder ein B zum Beispiel anders, ob es am Anfang von einem Wort ist, in der Mitte oder am Ende. Und er hat dann wirklich von meinem Opa, von Basidi, der Schuldirektor und Lehrer war, hat der sich dann so ein paar Tipps geholt und hat dann so wirklich marokkanische, arabische Schulbücher besorgt und dann mit mir immer so ein bisschen Arabischunterricht zu Hause gemacht. Also da hat er echt einen guten Grundstock gesetzt und dann habe ich Sprechen und Sprechen vor allem und Verstehen besser gelernt, als ich dann da war das Jahr. Merke aber auch, dass man das schnell, wenn es nicht die Muttersprache ist, die man als Kind schon so mitkriegt, auch viel Praxis bedarf. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der eine Sprache lernt.
Klar.
Dass man
leider
es nicht wieder vergisst. So.
Wie ist das dann für dich gewesen oder ist es heute noch, wenn du dann nach Marokko kommst, weil wir über Zuhause gesprochen haben und ne, du so intensiv und so oft schon in diesem Land gewesen bist, was für dich ja eine besondere Bedeutung hat, ist das dann ein wirklich nach Hause kommen oder fühlst du dich da dann doch eher wie diejenige, die noch ein anderes Zuhause hat auch?
Genau, das ist auch ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe im Buch, weil ich so bemerkt habe, dass ich in Marokko nie 100% Marokkanerin bin, weil ich für andere und vor allem auch für mich immer auch die Deutsche bin, auch wenn ich da auch zu Hause bin. Und hier in Deutschland ist es natürlich auch so, dass man um diese Frage, irgendwas ist doch da bei dir noch, Italien, Brasilien, Spanien, Marokko, Marokko, toll, ich liebe Couscous auch, ich war auch mal auf einem Kamel und fliegende Teppiche und Gewürze und Sahara.
Also solche Dinge begegnen dir?
Ja, also Marokko hat, glaube ich, echt auch noch mehr als andere Länder, weil es so nah ist und so Marrakesch, Orient-Feeling und so schon für viele auch ein Anziehungspunkt ist, ist schon voll bis oben hin mit Klischees. Ja. Entweder eben diese vermeintlich schön, ne, so Kamele, Gewürze, schöne Muster, handgeknüpfte Teppiche. Oder dann andere Richtung, Thema Geflüchtete, Thema Kölner Domplatte, Thema all diesen ganzen großen Bereich Terror, so um 2015, 16 rum, da war ja wirklich jeder Attentäter war irgendwie aus Molenbeek mit marokkanischen Wurzeln und jedes Mal dachte ich so, nein, 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 weil das natürlich ein Land und sein Image sehr beschädigt und auch damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt im Buch und habe versucht, Marokko so aus meiner Perspektive darzustellen, die ja eine nahe ist, aber trotzdem habe ich gehofft zumindest, ich kann auch diese distanziertere Perspektive von Menschen einnehmen, die Marokko so von hier aus betrachten und habe das versucht, mal so ein bisschen zusammenzumixen, so dass man es im besten Fall am Ende ein bisschen besser greifen kann, dieses Land, was eben so voller Kontraste steckt.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das schon noch eine Frage, mit der du dich nach wie vor auseinandersetzen musst, sage ich jetzt mal, weil du eben so aussiehst, als wäre da noch irgendwie, was hast du eben gesagt, noch was anderes drin?
Noch
so,
irgendwas anderes. Ja, genau. Also ich werde schon weiß gelesen, kann man sagen. Also ich habe in meinem Alltag, auch das eine Frage, die ich mir erst gestellt habe, als ich mich dann hier hingesetzt habe und geschrieben habe. Alltagsrassismus gibt es in meiner Familie. Ich glaube auch, dass Männer, gerade wenn sie zum Beispiel Bart tragen oder so, da auch schneller mit konfrontiert sind. Bei mir ist es so, dass es dann eher immer wirklich so ein, ja, so ein, darf ich mal fragen, also nur Deutsch ist das doch nicht, oder? Aber auch so unsicher, nicht so, ne? Ich trage kein Kopftuch. Das wäre zum Beispiel auch nochmal was ganz anderes, ne? Deswegen, kann ich das, glaube ich, gar nicht beurteilen, was das bedeutet, wirklich tagtäglich mit so diesem latenten Rassismus oder so Vorurteilen konfrontiert zu sein. Aber es hat schon immer eine Rolle gespielt, dass ich das gefragt wurde und selten jemand auf Marokko gekommen ist. Aber, aber genau, also diesen Dialog kenne ich auch, ja.
Es ist ja dieses, ne, berühmte Schlagwort positiver Rassismus, was ich irgendwie sehr schräg finde, weil es irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Also ist das was dich nervt? Weil es ist ja, das meandert ja immer so auf dieser Grenze zwischen, ja, irgendwie interessiere ich mich für dich, ja, aber irgendwie vielleicht auch nur, weil du irgendwie so ein bisschen anders aussiehst, so, und also keine Ahnung, ich bin jetzt halt irgendwie Bio-Deutscher, ich bin weiß, ich krieg diese Frage selten gestellt, ne, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt irgendwann nervt, so, dass du sagst, ey, Alter, ist scheißegal, so, ich hab Locken.
Genau, ich glaube, dass es bei mir wirklich, dass ich da auch selber vorsichtig sein muss in der Beurteilung dieser Frage, weil sie für mich nichts Großes aufreißt, also dass ich bin weder geflüchtet, noch ist das Land irgendwie für mich unbetretbar, aus dem ich komme, noch verbinde ich mit Marokko irgendwas, was mich belastet. Ich habe durch Marokko in meinem Alltag, also durch das Marokko in meinem Leben, ist keinerlei Nachteile auf den ersten Blick so. Bestimmt einige, ja, so familiäre Hürden, die vielleicht nochmal anders sind als bei deutsch-deutschen Eltern, ne? Wenn so zwei Kulturen in einer Familie und auch zwei Religionen und so aufeinandertreffen, das ist, glaube ich, dann schon manchmal herausfordernder. Aber an sich ist es so, dass ich, so wie viele, glaube ich, die diese Frage gestellt bekommen, immer abwäge, wer stellt diese Frage und wann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier dieses Interview führen und, also nehmen wir mal an, du wüsstest von Anfang an, wer ich bin und müsstest es nicht rausfinden und wir reden eine Dreiviertelstunde und dann kommt irgendwie, wir reden vorher über meine anderen Projekte und eins live und jetzt mache ich auch noch einen Podcast und all sowas und dann kommt es irgendwann drauf so, aber sag mal, wollen wir nicht auch mal über deine Familie reden? Dann ist das echtes Interesse von dir und dann rede ich da gerne mit dir drüber. Ich habe aber auch schon für 1Live mal recherchiert, irgendwie, ich denke, es um landespolitische Themen und ich hatte die Aufgabe, alle Parteien durchzutelefonieren und wenn dann der Pressesprecher der AfD mich nach 2 Minuten Telefonat fragt, woher denn mein Name kommt, dann ist das natürlich was anderes. Also es ist immer ein, man fühlt das natürlich ja auch, mit welchem Unterton Menschen fragen und wann und ne, so, wie sich das so anfühlt im Gespräch. Deswegen glaube ich, kann man das gar nicht pauschalisieren und ich würde auch niemals sagen, es ist eine Frage, die man nicht stellen darf. Man sollte halt nur ein bisschen Feingefühl dafür entwickeln, wann und was da so hintersteckt.
Aber wenn ich das richtig verstehe, haben Rassismuserfahrungen dann in deinem Alltag jetzt keine so wahnsinnig große Rolle gespielt, beziehungsweise auch diese Frage spielt keine so wahnsinnig große Rolle, wenn es um deine Identität geht, über die wir hier ja ein Stück weit reden, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja das, was dich in deinem Buch vor allen Dingen beschäftigt. Ne?
Genau, also ich glaube, mich beschäftigt eher, dass ich mich selber gefragt habe, woher komme ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Also ne, so dieses weniger von außen, sondern was macht es mit mir, dass da ein zweites Land ist, das mein Leben immer so ein bisschen eher so hintenrum geprägt hat, aber ja schon auch geprägt hat. Und was kann man, wenn man das ein bisschen größer zoomt, was kann man davon vielleicht auch so für unser Zusammenleben hier in Deutschland so ableiten, wenn ein Viertel unserer Gesellschaft irgendwie so eine zweite Heimat oder ein zweites Zuhause noch in der Familie hat. Das sind so Fragen, die ich wahnsinnig spannend finde. Auch so die Frage, was wäre anders gewesen, wenn meine Eltern sich dafür entschieden hätten, nach Marokko zu ziehen und nicht nach Deutschland. Und ich wäre genau die gleiche Person geworden, aber ich wäre nicht in Mal aufgewachsen, sondern in Marrakesch. Was wäre dann anders? Wäre ich jetzt viel weiter? Wüsste ich gar nicht, wohin mit mir? Wäre mein Charakter der gleiche oder ganz anders? Wie sehr prägt ein Ort das eigene Sein? So, das ist jetzt irgendwie, klingt philosophischer, als es in meinem Kopf war, weil ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Aber das ist ja was, das kannst du ja auch auf dich beziehen. Was wäre gewesen, wenn man sich für einen anderen Studiengang entschieden hätte, wenn man mit einer Person zusammengeblieben wäre, von der man sich dann doch getrennt hat oder ne, so diese was
die
wäre,
großen
wenn
Schnittstellen,
sagen,
klar. Mhm.
Absolut. Ja, ja, ja. Sind immer so ein bisschen unbefriedigend, weil es gibt halt keine Antwort drauf. Aber allein sich Gedanken drüber zu machen, finde ich schon echt interessant.
Ja, vielleicht bevor wir dazu kommen, welche Antworten du dann möglicherweise doch gefunden hast, weil also klar, keine definitiven Antworten, es ist schwierig, da auf solche Fragen Antworten zu finden und wir wollen natürlich alle noch dein Buch kaufen, aber erzähl doch mal so ein bisschen, was du dann im Buch konkret erzählst. Du hast eben angedeutet, es geht unter anderem um eine Reise mit deinem Vater, die du im Vorfeld schon gemacht hast, durch Marokko, nehme ich an.
Genau, also das ist so der rote Faden, der sich durchs Buch zieht. Mein Vater und ich reisen durch Marokko und haben ein Ziel, nämlich das Dorf im Rifgebirge im Norden von Marokko, wo sich meine Großeltern kennengelernt haben, so mit 14, 15, also sehr jung und dann auch direkt geheiratet haben und Kinder bekommen haben, also eine Familie gegründet haben und ich war da noch nie. Und stelle am Anfang des Buches meinem Vater die Frage, hey, wieso hast du mir diesen Ort eigentlich noch nie gezeigt, wenn das so der Ursprung meiner näheren Familie ist. Und dann hat er gesagt, weil du mich nie danach gefragt hast. Und ich dachte, okay, dann frage ich ihn und dann fahren wir dahin. Und auf dem Weg haben wir eben verschiedene Stationen. Wir sind in Fes, wir machen eine Tagestour mit einem ganz tollen Taxifahrer ins Atlasgebirge und sind bei ihm zu Hause, einer Familie, die wirklich am anderen Ende der Schere, reich und arm, ist die eher wirklich sehr einfach lebende Menschen. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Und in diese Reise verwebe ich eben all diese Themen, die wir jetzt gerade schon angerissen haben und Gedanken, reise ein bisschen zurück in die Vergangenheit, aber beschäftige mich auch so mit der Rolle der Frau in Marokko und all das, was eigentlich so immer aufgeploppt ist in meinem Leben, immer in meinem Kopf, im Laufe der Zeit, wo ich mir nie so richtig Zeit für nehmen konnte, das mal zu durchdenken, habe ich dann jetzt mit diesem Buch sozusagen gemacht. Das heißt, jetzt ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, aber genau, ja.
Ist das was Besonderes gewesen, dass du mit deinem Vater verreist oder habt ihr das früher schon öfter gemacht? Jetzt mal vielleicht abgesehen von Familienurlauben, die man immer irgendwann macht. So, ne?
Also wir haben schon immer mal zwischendurch so kleinere, also als ich jünger war, mal so ein Wochenende in Paris oder so gemacht. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist das erste Mal, dass ich so was alleine mit meinem Vater mache. Aber natürlich rankt sich gerade, weil dann auch viel Schreibzeit so nicht in Marokko während dieser Reise war, sondern ne, viel Gedanken kamen dann ja auch, während ich hier im Lockdown am Schreibtisch saß und ihn dann einfach anzurufen und zu sagen, hey, wollen wir noch mal ganz kurz da oder darüber reden? Da stellen sich mir gerade noch so ein paar Fragen und er war einfach total offen dafür, auf alles zu antworten. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass er da so mitgeht, wenn das dann auch so veröffentlicht wird. Und wir sind da schon auch sehr nah beieinander geblieben zu schauen, was möchten wir erzählen oder was darf ich erzählen, was kann ich erzählen, was ist dann vielleicht auch einfach privat, ne, so, also ich wollte auf gar keinen Fall, da jetzt sollte keine Biografie werden, um Gottes Willen, sondern es ging wirklich eher darum, was kann man von uns und unserer Familie erzählen, was vielleicht auch was Größeres zeigt. Und das war eigentlich immer ein ganz gutes Gate, so, durch das man die Sachen durchschickt, die man da so erzählt. Ist das jetzt einfach nur eine nette Geschichte, die aber wirklich gar nichts zur Sache tut und vielleicht sogar eher bei uns bleiben sollte, oder bringt das uns weiter in der ganzen Geschichte?
Aber das klingt auch schon so, als hättest du generell ein ganz gutes Verhältnis zu deinem Vater.
Total. Ja, absolut. Aber natürlich ist es so, wenn deine Kinder in einem Land aufwachsen, das nicht deins ist, und dann kannst du dich noch so sehr anstrengen, wie du möchtest. Sie werden immer ein engeres Verhältnis zu dem Land haben, natürlich, in dem sie sozialisiert wurden und aufgewachsen sind. Und deswegen war das, glaube ich, auch für ihn besonders, dass jetzt mal so lange der Fokus auf Marokko lag. Und ich glaube, auch für meine Mama ein bisschen komisch, dass das jetzt so. Also manche Leute fragen mich nach dem Lesen, ob ich überhaupt eine Mutter habe, weil die da gar keine Rolle spielt. Und da war sie dann auch zwischendurch, glaube ich, so ein bisschen so, okay.
Und niemand beschäftigt sich mit mir, so, ja.
Ja, nee, ich glaube, sie hat das total verstanden. Aber natürlich tut das erstmal weh, wenn Menschen bei einer Lesung, bei der du selbst im Publikum sitzt als Mutter, die Hand heben und sagen, hast du eigentlich eine Mutter? Und meine Mama sitzt da in der ersten Reihe und denkt sich, oh Gott, oh weia. Aber das war eben genau der Plan, den Fokus wegzurücken oder mal zu verschieben und auf Marokko voll und ganz zu richten. Ja.
Ist das denn dann auch irgendwie was, weil du es gerade so ein bisschen so angedeutet hast, ist das was, was dann vielleicht auch irgendwie letztendlich trennt, so, also dich und deinen Vater ein bisschen getrennt hat, so dieses, naja, wir sind eigentlich aus anderen Ländern oder sind in anderen Ländern sozialisiert worden und das steht so ein bisschen zwischen uns, also klar, du bist irgendwie auch Teil davon, aber du, ne, du bist halt nicht in Marokko groß geworden, so, ne?
Ich glaube, eine gute Vater-Tochter-Beziehung baut natürlich vor allem erstmal auf dem auf, was man so zusammen hat. Und ne, also zusammen ist halt die Zeit, in der ich, also seit ich geboren bin, sind wir in dem gleichen Land und in der gleichen Sozialisierung sozusagen unterwegs. Und mein Vater ist jetzt seit über 30 Jahren in Deutschland, also der kennt auch Deutschland sehr gut. Aber natürlich versteht man auch vor allem als Kind viele Dinge, glaube ich, nicht, oder auch jetzt, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, 30 Jahre in einem Land zu leben, in einer Sprache zu sprechen, in der ich immer noch so ein bisschen überlegen muss, welche Endungen jetzt wo und Genitiv und Dativ und Akkusativ, das ist für uns so normal, aber für Menschen, die Deutsch lernen, ist das, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Und dann sich an früher zu erinnern, zu sagen, boah, jetzt würde ich einfach mal gerne in irgendein Café und Harsha essen oder Brer, so marokkanische Gebäcke und dazu so einen typischen Minztee, den wir ja gerade auch schon gehört haben, den es hier halt einfach nicht gibt. Also so wie wir als Minztee verkaufen, ist ehrlich gesagt ein Witz. Aber ne, so.
Ist das so? Okay, Moment, da müssen wir ganz kurz drüber sprechen. Was machen, ich sag jetzt mal, wir hier falsch?
Alles.
Alles, okay.
Nein, also wenn ich meinem Papa, und das ist eben auch ein Teil, da sitzen wir ja da zusammen im Café und dann trinkt er so ein 3,50 € Wasser mit 3 Zweigen Minze und sagt halt immer, Mona, wie kannst du das trinken? Erstens ist das eine absolute Verarsche, dass die dafür so viel Geld nehmen hier. Für 35 Dirham umgerechnet kriegst du in Marokko 3 Kannen Pfefferminztee und der schmeckt nach mehr, weil er eben ganz anders, also es ist ein ganzes Ritual. also marokkanischen Minztee zu kochen. Man kocht erstmal so Gunpowder, grünen Tee auf. Deswegen ist Marokko auch der größte, weltweit der größte Abnehmer von chinesischem Gunpowder-Tee, weil der eben die Basis ist von marokkanischem Minztee. Und dann wird das in so einer, ich weiß nicht, ob du diese Kannen kennst, so eine marokkanische Messing-Teekanne mit so einem langen Rüssel vorne, die so hochgeht. Ja. Genau, und da wird das erstmal aufgekocht, dann kommt Minze rein, dann kommt Unmengen von Zucker rein und dann wird das, wenn das alles einmal aufgekocht wurde, wird es auch nochmal so zweimal in Gläser geschüttet und dann wieder zurück, um das richtig zu belüften und den Zucker zu verteilen. Und dann wird es eingeschüttet, indem man die Kanne nah übers Glas hält und dann während des Einschüttens hochzieht die Hand und dann ganz schnell wieder runter, dass so richtig schöne Bläschen oben auf dem Tee entstehen. Also es ist eine ganze Choreografie, einen marokkanischen Minztee zu kochen. Deswegen ist so Wasser mit Minze drin und wie gesagt, vielleicht eine Scheibe Ingwer für den guten Willen, damit sich die 3,50 Euro auch irgendwie rechtfertigen. Das ist halt, Marokkanerinnen und Marokkaner würden schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, aber es ist ja auch okay.
Okay, habe ich verstanden, ja. Also so wie du das jetzt beschrieben hast, hat das ja offensichtlich sowieso nichts mit dem zu tun, was ich als Minztee kenne, weil es geschmacklich ja dann offensichtlich auch was total anderes ist, ne?
Komplett anders. Also sehr, sehr, sehr viel süßer. Kann man natürlich auch variieren, aber wenn ich die Zuckermenge in marokkanischen Tee mache, die ich mag, dann kommen mein Vater und ich da auch nicht zusammen. Also auch nochmal eine andere Sozialisierung, was Zucker angeht. Mein Opa war auch Diabetiker und dem zu erklären, dass er, also als dann auf einmal diese Diabetes diagnostiziert wurde, ihm zu erklären, dass er jetzt im hohen Alter auf einmal ungesüßten Pfefferminztee trinken muss. Es war ein Drama, aber ja, er ist sehr alt geworden und hat ein sehr, sehr gesundes, langes Leben gelebt. Also alles
auch
gut.
Auch mit Zucker
aber
im Tee. Ja.
Auch mit Zucker im Tee.
Lass uns nochmal kurz zurückkommen zu deinem Vater. Hast du was Neues über ihn gelernt in dieser intensiven Zeit der Reise, aber auch des Buchschreibens?
Ja, eine ganze Menge. Also diese Reise ist ein bisschen so aufgebaut, dass alle Fragen, die ich mir so im Laufe dieser Reise oder im Laufe des Schreibprozesses des Buches so stelle, dass ich ihm die am Ende bei einer letzten langen Autofahrt, die wir haben, dass ich ihm die stelle. Und das war so das längste und persönlichste Gespräch rund um dieses Buch. Und da habe ich ihm halt auch so Fragen, also habe ich ihn mal so gefragt, hey, was fehlt dir in deinem Leben in Deutschland? Ne, so fühlst du dich hier als Gast oder bist du hier zu Hause? So Dinge, die für mich einfach immer, ich dachte mir, natürlich ist der hier zu Hause, er lebt ja hier seit 30 Jahren. Oder auch so die Frage, bin ich dir als deine Tochter eigentlich zu wenig marokkanisch? So, also Sachen, die man,
oder ein krasser Gedanke, lebt,
ja. Total, will man nicht, dass dann die Antwort ja lautet. Aber so, dass ich hätte es auch hingenommen, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, ich finde dich schon seit 29 Jahren, ehrlich gesagt, viel zu deutsch. Aber dafür ist mein Papa natürlich viel zu nett, um das so zu sagen. Nein, der war schon auch sehr ehrlich und ja, auch so diese Frage, wo erlebst du eigentlich Alltagsrassismus und so, weil mein Vater schon deutlich marokkanischer aussieht als ich. Und dann will man halt auch nicht von seinem Vater hören, dass er einem direkt aus dem Stand so 3-4 Situationen aufzählen kann, weil man denkt immer, hä, das ist doch mein Papa, dem kann doch niemand irgendwas Böses, weil es ist so, ja, nochmal ein bisschen tiefer rein in die Themen, als man das bisher sich vielleicht getraut hat oder gemacht hat, weil es halt sich am Abendbrottisch oder so komisch anfühlt, solche Fragen zu stellen. Aber
ja, getraut finde ich ein wichtiges Wort, ne? Also da gehört ja auch total Mut zu, ne? Also einmal aus deiner Perspektive, also auch diesen Road-Switch dann am Ende zu machen, ne? Also aus dieser Tochterrolle vielleicht ein Stück weit rauszukommen und so auf Augenhöhe als zwei erwachsene Personen dann solche Themen anzugreifen. Und natürlich auch für deinen Vater gehört da Mut zu, dann auch irgendwie ehrlich zu antworten und aus der Vaterrolle oder vielleicht so diesen Beschützerinstinkt, das braucht ihr jetzt nicht zu erzählen oder sowas, so das auch vielleicht mal für einen Moment fallen zu lassen.
Ja, und mit dem Wissen, dass daraus wird ein Buch.
Ja, genau.
Also, das ist er wusste zwar, dass er, also der hat alles immer vorher gelesen und wir hatten immer so, das war ganz süß, alle 20 Seiten habe ich mich mit meinen Eltern getroffen, also auch wirklich haptisch getroffen, und habe denen das vorgelesen, weil ich, also meine Mama natürlich auch, aber ich wollte vor allem auch, dass mein Papa das nicht selbst liest alleine und mir dann Feedback gibt, sondern ich wollte, während ich das vorlese, in seinem Gesicht sehen, ob das alles cool ist für ihn. Weil sonst habe ich gedacht, nicht, dass er dann irgendwie so sagt zu Hause, ah, das weiß ich jetzt nicht, aber ach komm, nee, das ist schon okay. Sondern ich wollte, dass wir da direkt in Austausch treten. Und das hat immer total viel Spaß gemacht, weil die dann eben das ganze Buch gestückelt in so 20 Seitenschritten immer schon mit mir durchgesprochen haben. Und dann natürlich, ich glaube, der hat das auch 7 Mal oder so gelesen. Ja, also es ist ein Stück auch seins. Und also ich habe es geschrieben, aber er, ohne ihn hätte ich das nicht machen können. Und das ist voll cool und das kann einem natürlich jetzt auch niemand mehr wegnehmen.
Gab es dann auch so Momente, wo ihr dann überlegt habt, nachdem du dann die 20 Seiten vorgelesen hast, so vielleicht doch nicht so? Oder habt ihr gemeinsam beschlossen, Dinge zu ändern oder was anders zu machen oder sowas? Oder
ja, also es gab so 2, 3 Dinge, die einfach, wo er auch länger hin und her überlegt hat und auch der Lektor dann nochmal gesagt hat, Mona, willst du nicht nochmal den Papa fragen, ob wir das oder das Detail nicht, doch, ich finde es so schön. Und, und er dann aber gesagt hat, auch in Absprache mit meiner Mutter, weil das dann vielleicht auch Dinge waren, die so die beiden betrifft oder so, beiden dann gesagt haben, nee, möchten sie nicht. Und das ist für mich absolut indiskutabel dann gewesen. Also das war das Veto, ist das Veto und das kommt dann da nicht rein. Und ich, dadurch, dass ich bei Ins Live so viele Interviews mit Autorinnen und Autoren führe, hatte ich auch schon Menschen vor mir sitzen, die dann sagen, wenn ich ein Buch schreibe, stelle ich mir vor, meine Eltern wären tot. So, das heißt, die können das nicht mehr lesen. Und oh Gott, wenn ich mir das vorstelle, das ist für mich einfach, das geht nicht. Ich schreibe das nicht, wenn, vor allem, weil es ja jetzt hier kein klassischer Roman ist, sondern schon noch Sparte Sachbuch, aber er erzählt so. Ich sag zwar keine Namen und so und bin sehr, auch sonst bei Social Media und so, sehr vorsichtig, was so Privatsphäre von Familie und Partner und so angeht, aber ich wollte da trotzdem, dass der dahinter steht. Und dann gab es halt so ein paar inhaltliche Sachen. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel, da erzähle ich von meiner Schulzeit in Marokko. Da haben mich so eine Gruppe von Jungs in meiner Schule habe ich so ein bisschen reingelegt. Das ist das Kapitel, wo es viel um Sprache geht. Da haben die mir gesagt, sie möchten mir jeden Tag eine neue Vokabel lernen und haben mir dann die Vokabel fürs Wort Herz gelernt. Und das war aber das Wort für Hoden, das arabische Wort für Hoden. Und das ist halt ein ganz, 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 ganz hartes Schimpfwort. Und ich habe es halt ausgeschrieben im Buch, weil nur so die Geschichte funktioniert. Und nachdem ich das gelesen habe, hat Papa gesagt, Mona, du kannst das nicht schreiben. Ich kann das nicht zulassen, dass meine Tochter ein Buch veröffentlicht, wo dieses Wort drin vorkommt. Und da haben wir uns wirklich so ein bisschen, nicht gestritten, aber diskutiert, weil ich gesagt habe, Papa, sorry, das muss da rein, das funktioniert sonst einfach nicht. Und dann war der Kompromiss, da habe ich ein bisschen verhandelt, also habe ich von ihm gelernt. Und hinten im Buch ist so ein Glossar drin mit allen marokkanischen Worten. Und dann habe ich gesagt, Papa, pass auf, ich schreibe es im Buch, aber ins Glossar hinten kommt es nicht rein. Und deswegen schreiben mir jetzt manchmal Leute, aber du hast das Wort für Hoden hinten im Glossar vergessen. Nein, das war die Verhandlung mit meinem Vater, keine Schimpfworte im Glossar. Also ne, sowas, aber halt alles ist nichts Grundsätzliches jetzt, der stand da voll hinter.
Lass uns noch kurz darüber sprechen, weil ich so ein bisschen neugierig bin, weil eigentlich du ja quasi die Gespräche führst, das, was ich gerade führe, ne? Ja.
Aber ist auch mal schön so rum.
ist das so? Weil, also ich bin in meinem Leben nicht so wahnsinnig häufig interviewt worden, aber immer wenn es passiert ist, habe ich immer gedacht, so, oh, ist das anstrengend. So, also man muss immer möglichst intelligente Sachen sagen und es ist irgendwie viel schöner, wenn man irgendwie fragen kann. So, dann hat man irgendwie gefühlt mehr Kontrolle über das, was man tut.
Aber es ist eigentlich wie beim Interview. Dadurch, dass ich jetzt auch so einige Interviews schon gegeben habe zu dem Buch, da wächst man genauso rein wie in die Rolle der interviewenden Person, wächst man auch rein ins interviewt werden und sagt dann 2, 3 Mal Sachen, wo man denkt, so, das hat sich nicht gut angefühlt, das lässt du beim nächsten Mal hinterher. Und ich habe auch für meine Interviews total viel gelernt, weil ich halt mal merke, was es bedeutet, auf der anderen Seite zu sein und welche Dinge hier Spaß machen auf dieser Seite und welche vielleicht eher nicht, die dann eher als Interviewer oder Interviewerin mehr Spaß machen. Also es ist so
die gleichen Fragen gestellt zu bekommen. So. Aber jetzt hast du ja einfach schon 1 Million Menschen interviewt, die Bücher geschrieben haben und weißt vermutlich auch zumindest dann aus Erzählungen, weil diese Frage stellt man ja immer mal wieder, so wie ist das gewesen, dieses Buch zu schreiben oder so, und dann weißt wahrscheinlich auch, dass so ein Prozess, so ein Buch zu schreiben nicht immer nur Spaß und so ist, ne? Wie bist du denn ausgerechnet selbst auf die Idee gekommen, da jetzt mitmischen zu wollen? Dir muss ja auf jeden Fall bewusst gewesen sein, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben.
Irgendwie nicht. Also das ist total verrückt, weil mit den Menschen habe ich ja immer dann, also mit den Autorinnen und Autoren irgendwie über ihre Geschichten geredet und klar auch über den Prozess und so. Aber so richtig bewusst war mir das nicht, was es bedeutet, das dann zu schreiben, weil auch wenn dann in so einem Buchvertrag steht 200 Seiten und du hast schon so 10 oder so geschrieben für das Exposé und dann denkst du dir, super, das ist ja jetzt dann gar nicht mehr so viel mehr, aber zwischen 10 und 200 liegt dann doch auch noch ein Stück. Also, oder auch so, was steht überhaupt in einem Buchvertrag drin? Also mit niemandem, den ich bisher interviewt habe, bin ich in die Details des Buchvertrags eingestiegen, das erzählt dir halt keiner. Ja. Ne, so, also alles von Finanzen bis hin zu wie ist was geregelt und so, und das war total viel wert, auch um diesen ganzen Buchbereich nochmal besser kennenzulernen, einmal diesen gesamten Prozess zu durchlaufen. So.
Also, ja, ich meine, da kommt es ja auch auf viele Details kommt es am Ende ja dann auch an. Ne? Wie sieht das Buch aus? Wie, ne? Was kommt aufs Cover? Wie ist der Titel? Genau. Ja. Ne? Und wie viel Einfluss man da... Ne? Hast du da viel Einfluss drauf nehmen wollen können?
Ja, also ich habe das Glück, ich bin natürlich absolut unabhängig, was meine Einstellung zu Verlagen in Deutschland angeht. Aber meiner Meinung nach habe ich beim für mich besten Verlag
natürlich
schreiben dürfen. Bei Kiepenheuer und Witsch, wo ich wirklich eigentlich von Minute an war das eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Mein Lektor David war und ist die beste Person für dieses Buch und für mich gewesen. Und wir haben alles immer als Team gemacht und das war ganz toll, weil ich das Gefühl hatte, das schreibe ich glaube ich auch hinten in der Danksagung drin, weil genau so hat es sich angefühlt. Es war gleichzeitig absolute Freiheit, aber auch Sicherheit. Also es hat mir echt immer Spaß gemacht, kann ich nicht anders sagen.
Bist du Schnellleserin?
Ich glaube, man wird schneller, je mehr man liest. Und vor allem bin ich sehr, also was ich schon merke im Vergleich zu so Ende Schulzeit, wo man ja auch einfach perfekt lesen konnte, aber im Vorlesen bin ich sehr, sehr gut geworden. Also ich lese vollkommen fremde Texte sehr fehlerfrei. Das ist mir in den vergangenen Jahren immer mehr aufgefallen, dass ich dachte, ach krass,
das ist schön,
hey, komisch. Ja, also weil man einfach so viel mit Texten arbeitet und die Augen sich so, glaube ich, an dieses Konstrukt Text so gewöhnen und das für die dann so ein Zuhause ist, hat das so beim Vorlesen voll geholfen. Braucht man jetzt nicht so oft, aber den Skill, aber er ist da auf jeden Fall.
Es ist mir auch schon aufgefallen tatsächlich, dass es gab Zeiten, da habe ich mich auf Interviews auch vorbereitet und Bücher dafür gelesen. Sorry, dass ich das noch nicht gelesen habe, hätte ich das gewusst. Aber genau, das ist mir auch aufgefallen, Vorlesen wird besser und Querlesen ist besser geworden.
Querlesen ist auch. Ja.
Also so dieses,
liest du viel? Oder
so? Gerade nicht mehr so viel. Ich habe eine Zeit mehr gelesen, also auch beruflich mehr gelesen und habe lernen müssen, weil ich eigentlich ein schlechter Leser bin, weil ich immer alles genau lesen will und dann auch gerne mal zurückblätter, um zu gucken, ob ich nicht irgendwas Wichtiges verpasst habe. Also ich habe so ein Komplettierungs...
Aber was daran ist schlecht?
Dass ich langsam werde dadurch und ich habe irgendwann lernen
aber
müssen...
Aber langsam ist ja auch nicht schlecht.
Nee, generell nicht, aber wenn du halt zum Beispiel, weiß ich nicht, dich auf ein Interview vorbereitest und ein Buch lesen willst, was irgendwie 350 Seiten hat, dann wäre es halt blöd, wenn du da 2 Monate für brauchst, so, ne?
Das ist richtig, ja.
Ja, und ich, irgendwie musste ich das loslassen, so dieses Gefühl von, also wenn ich nicht privat lese, dieses Gefühl von, ich muss jetzt alles bis ins jedes Detail verstanden haben, weil es ergibt sich ja sowieso irgendwie. Also Geschichten sind ja nicht so, dass du die nicht verstehst, wenn du irgendwie eine Zeile überschlagen hast oder so.
Nee, absolut nicht. Und trotzdem finde ich diese Ambition, so ein Buch komplett zu durchdringen, wenn das die Art ist, wie jemand am liebsten liest, finde ich das überhaupt gar nicht verwerflich, solange man es halt jetzt nicht beruflich in einer Woche durchkloppen muss, so ein Buch.
Ja.
Ansonsten finde ich es auch total fein, 2 Monate an einem Buch zu lesen, wenn das die Art ist, wie es dir am meisten Spaß macht.
Absolut. Privat bin ich das auch noch nicht losgeworden tatsächlich. Ja. Da bin ich dann, da lese ich langsamer. Und wenn wir dich hier gerade schon haben, dann hier Sommer, Park und so weiter. Dein ultimativer Buchtipp natürlich neben deinem eigenen Buch. Was soll ich auf jeden Fall diesen Sommer lesen?
Also ein Buch, was ich gerade super viel empfehle und da bin ich auch nicht alleine, es ist ein absoluter Überraschungserfolg in diesem Jahr gewesen, eine Debütantin, Caroline Wahl, 22 Bahnen heißt das Buch und es ist bisher das Beste, was ich in diesem Jahr gelesen habe und ich prognostiziere dieser Autorin eine große Karriere, weil es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll dafür, dass sie auch so jung ist. Ich glaube, sie ist 27. Das ist ganz toll. Und das ist vielleicht auch jetzt so längerfristig interessant. Ich habe jetzt gerade, was du ja auch nicht wissen kannst, weil du dich ja nicht vorbereiten konntest.
Richtig.
Ich habe jetzt gerade einen Bücherpodcast gestartet, ganz frisch. Mhm. Gibt es erst seit wenigen Wochen. Und in diesem Podcast spreche ich mit the one and only Christine Westermann.
Nein.
Über unsere Lieblingsbücher. Ja, genau, der heißt Zwei Seiten. Und da empfehlen wir uns zu bestimmten Themen die besten Bücher aus unserem Bücherregal und diskutieren dann drüber. Und die erste Folge zum Beispiel, da sind Sommerfeeling pur. In der dritten Folge geht's um Ferne, das sind auch Sommerbücher. Also wer da ein bisschen mehr noch sucht, kann da total gerne mal reinhören. Da kommt jeden Dienstag eine neue Folge raus und es macht großen Spaß, weil uns einfach mal knackige 45 Jahre trennen, sie und mich. Ja. Und wir gucken uns da so gerade so ein bisschen ein.
Sag noch schnell, wie heißt der?
Zwei Seiten.
Zwei Seiten, ah ja, genau, hast du gerade schon gesagt. Merke ich mir, zwei Seiten. Und da musst du mir noch gerade kurz erzählen, weil Christine Westermann, kenne ich auch nur so aus so Flurbegegnungen, erscheint mir die netteste Person auf der Welt zu sein. Ist das wirklich so?
Ja, das ist so. Die netteste Person auf der Welt. Nein, es ist wirklich, wir haben total Spaß in der Zusammenarbeit und natürlich treffen da auch sehr andere Dynamiken aufeinander in so einer Folge. Mhm. Und deswegen, also in so einer Zusammenarbeit, weil einfach eine 29-Jährige und eine 75-Jährige haben einen anderen Blick aufs Leben und haben vielleicht auch andere Arten zu reden und so miteinander zu kommunizieren. Aber genau das macht es halt so wahnsinnig spannend, weil sie offen ist dafür, ich offen bin dafür und ich zehre da so viel von und bin so dankbar dafür, dass wir das zusammen machen können. Und ich hoffe, sie hat da auch Spaß, aber ich glaube schon.
Könnt ihr euch dann auch ab und zu auf gemeinsame Lieblingsbücher einigen oder ist es sehr unterschiedlich, was ihr mögt?
Mal so, mal so. Also die erste Folge zum Beispiel war sehr harmonisch. Also wir empfehlen der anderen immer jeweils ein Buch zu einem Thema. Das heißt, ich weiß bis zum Podcast, bis zur Aufnahme dann nicht, wie Christine das findet und sie wiederum nicht bei mir. Und da ist es sehr harmonisch, da lieben wir gegenseitig unsere Tipps. In Folge 2 zum Thema Liebeskummer ist das schon anders. Da konnte ich mit dem Buch, was Christine mir empfohlen hat, gar nichts anfangen. Und das, was ich ihr empfohlen habe, hätte sie fast weggelegt, weil sie auf den ersten 30 Seiten dachte, das wäre ein geschriebener Porno. Und man darf aber vorher auch einfach nicht mehr dazu sagen. Sonst hätte ich ihr natürlich gesagt, lies über diese ersten 30 Seiten auf jeden Fall hinweg. Es ergibt hinterher alles Sinn. Mhm. Aber so saß ich dann zu Hause und dachte, oh Gott, jetzt liest da Christine Westermann die explizitesten Sexszenen und ich habe ihr das empfohlen. Ich hoffe, sie versteht dieses Buch, aber sie hat's komplett verstanden. Also wird auch nicht jede 75-Jährige.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Zwei Seiten, merken wir uns, als Podcast. Und bei 1Live hört man dich nach wie vor sonntags, nachmittags, Stories heißt es?
Abends, genau. Stories, 18 bis 22 Uhr.
Das ist für mich nachmittags. Naja gut, es geht
das ist für dich nachmittags. an deinem Nachmittag, an unser aller Abend. Ja.
Könnt ihr also dann quasi hier mehr oder weniger fast im Anschluss hören.
Ja, genau.
Und natürlich nicht zu vergessen, auf Basidis Dach ist dein Buch, was schon eine Weile draußen ist, hast du eben angedeutet, ja?
Ja, seit Ende 21. Also.
Kann man aber immer noch kaufen, also ist offensichtlich immer noch eine gute Wahl, ne?
Und gibt seit diesem Jahr Februar als Taschenbuch, also es ist auch ein bisschen neu geboren in diesem Jahr.
Ist doch auch nicht schlecht, Mona.
Ja, genau.
Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
Mir auch. Sehr. Vielen Dank für deine tollen Fragen und dass du nach 8 Minuten erraten hast, wer ich bin. Das freut mich auch.
Ich bin auch ein bisschen stolz. Ja, ehrlich.
Ja.
So geht das Gespräch harmonisch zu Ende. Danke dir. Schönen Sonntag.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.